Ich weiß nicht, von was Sie träumen, wenn es um das Thema Glück geht. Mir fiel da ein Ausspruch von Rockefeller ein. Er wurde mal gefragt, wie viel Geld man eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Dann hat er geantwortet, immer ein bisschen mehr. Danny Kaye, amerikanischer Schauspieler und Komiker, hat gesagt, Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu. Als unsere Kinder noch klein waren, da war das eigentlich recht einfach. Wir gingen zu McDonald's und da gab es ein Essen, das glücklich macht. Das steht sogar auf der Tüte. Happy Meal. Und tatsächlich, das hat funktioniert. Gute Stimmung, nahrhaftes Essen. Es war perfekt. Das ist so ein kleines Spielzeug, Chicken McNuggets und ein paar Pommes. Das Problem ist nur, diese Happy Meals sind immer größer geworden. Dabei geht es gar nicht um einen Porsche, aber meine Töchter haben mir beide zu verstehen gegeben, die sind 19 und 22, dass es doch echt cool wäre, wenn der Papa ihnen ein Auto kauft. Und ja, vielleicht kennen wir das auch, diese Happy Meals, dass wir uns schon auch, wenn wir die Möglichkeit haben, uns so ein bisschen glücklich kaufen. Aber wir wissen, dass das einfach nicht lange anhält. Mit dem Glück scheint es nicht ganz so einfach zu sein. Eckhard von Hirschhausen hat in seinem köstlichen Buch Glück kommt selten allein geschrieben, es ist einfach, glücklich zu sein. Schwer ist es nur, einfach zu sein. Und ich glaube, er hat recht. Wir leben in einer verrückten Welt. Es ist alles schneller und komplizierter geworden. Wir müssen immer mehr Informationen in sehr kurzer Zeit verarbeiten. Wir sprechen heute von der Halbwertzeit des Wissens. Das heißt, alle 2 bis 3 Jahre verdoppelt sich das Wissen der Menschheit. Das ist unglaublich. In der IT-Branche sogar jährlich. Ich las, dass in einer Samstagausgabe der New York Times so viele Informationen enthalten sind, wie ein Mensch in England im 17. Jahrhundert sein ganzes Leben lang gehabt hat. In einer Samstagausgabe der New York Times. Da können wir vielleicht erahnen, was da passiert ist. Können Sie sich noch an die Anfänge des Faxgerätes erinnern? Das ist noch gar nicht so lange her. Das war damals eine Revolution in der Datenübertragung. Wir lachen heute noch darüber, weil wir haben einen Kollegen, der hat damals in das Faxgerät hineingesprochen, weil er dachte, ne, das wäre so eine Art Sprachübertragung, aber so funktionierte das eben nicht. Aber wir können uns noch gut erinnern, wir haben erst mal angerufen und gesagt, du, ich schicke dir einen Fax, stell mal dein Telefon um. Dann hat er das aufs Faxgerät umgestellt, dann haben wir wieder angerufen, ist das Fax angekommen? Nee, noch nicht. Er rief und sagt, was ist los, das Fax ist noch nicht angekommen. Und so ging das hin und her, bis er endlich anrief, das Fax ist angekommen und wir waren alle glücklich. Das ist noch nicht lange her, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Wenn meine Kinder mir heute eine SMS schicken und ich nicht gleich antworte, weil ich das so schnell nicht hinkriege, dann, Papa, was ist los? Wo bleibst du? Ja? Ist unglaublich, was passiert ist. Ich habe mein Büro oben, meine Frau unten, wir wohnen in einem Haus und dann schreiben wir uns ab und zu mal eine E-Mail. Ja? Und dann schreibe ich so, Kuss, ne, dein Schatz und so. Das funktioniert völlig reibungslos. Wir haben auch schon zusammen geskypt oder wir treffen uns auf Facebook, obwohl wir in einem Haus sind. Es ist verrückt, was ist eigentlich passiert. Dazu kommt, dass wir immer mehr Entscheidungen treffen müssen, was unser alltägliches Leben betrifft. Die Wahl wird zur Qual und wir haben doch immer das Gefühl, irgendetwas zu verpassen. Und wenn wir uns dann endlich einmal festlegen, dann stellen wir am nächsten Tag fest, dass es doch noch eine bessere Möglichkeit gegeben hätte. Der Soziologe Peter Kroos hat den Begriff der Multi-Optionsgesellschaft geprägt. Und er meint damit eine ständige Steigerung der Optionen. Täglich wird die Zahl der Alternativen erhöht und wir werden mit einem bunten Gemisch von Angeboten, Lockrufen und Versprechungen versorgt. Unsere Konsumgesellschaft lebt davon, dass sie in uns ständig neue Bedürfnisse weckt. Unsere Tochter hat damals Werbeblättchen verteilt, dann haben wir natürlich immer die Beilagen gezählt, weil da gab es immer noch mal pro Beilage 0,5 Cent mehr, ne, für die Beilage. Das zahlte sich dann aus. Und dann hatte sie tatsächlich einmal 17 Beilagen bei diesem Hauptwerbeblatt. Werbeheft dazu. Und dann kam noch ein anderer Anbieter, der sagte, er würde ihr nochmal 10 Beilagen verschaffen, die sie mitverteilen kann, um natürlich noch mitzuverdienen. Also das muss man sich mal vorstellen, in der Spitze 27 Beilagen, wenn ich die Sonntagabends alle lese, dann weiß ich auch, was ich die Woche zu tun habe. Ja, da fällt mir auch ein, was ich alles brauchen kann. Jemand hat mal gesagt, wir werden unablässig verführt, Geld auszugeben, das wir nicht haben, für Dinge, die wir nicht wirklich brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Die Nachbarn, die vor Neid platzen sollen. Weniger ist mehr, fängt vielleicht an dieser Stelle an. Das hören wir nicht so gern, aber das könnte weniger Konsum sein. Wann wollen wir aufhören, ständig Dinge anzusammeln, immer mehr zu kaufen und zu kaufen? Wann fangen wir an, den Schalter umzulegen und Dinge wegzugeben, zu verschenken, die wir nicht mehr brauchen können? Unseren Reichtum mit anderen zu teilen, die weniger haben, um da definitiv mehr Zufriedenheit zu gewinnen. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ein großes Problem entsteht, dass nämlich unsere Seele nicht hinterherkommt. Zeitversetzt spüren wir das. Nicht jeder immer gleich, aber so nach einer gewissen Zeit merken wir, dass wir das einfach nicht mehr verarbeiten können. Das sind zu viele Impulse. Wir kriegen das nicht mehr gebacken und wir wundern uns, warum heute junge Leute, oft schon 30-Jährige, mit Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit zu tun haben, Erschöpfungszustände haben, ausgebrannt sind und andere psychische Krankheiten rapide zunehmen. Woran liegt das? Ich musste an eine Geschichte denken, die ich von einem Indianer hörte. Da waren zwei Europäer, die haben sich diesen Indianer als Scout genommen, um irgendwo ein Urlaub, nicht ein Urlaubsdorf, sondern ein Urwalddorf zu besuchen. Und das ging am Anfang super voran. Und irgendwie nach 2-3 Tagen blieb der Indianer am Lagerfeuer sitzen und bewegte sich überhaupt nicht mehr. Und dann drangen die Europäer auf ihn ein und meinten, ey, wir müssen doch weiter, wir müssen pünktlich sein, wir müssen unseren Zeitplan einhalten. Worauf wartest du eigentlich? Und dann sagte der Indianer, ich warte auf meine Seele. Die konnte bei dem hohen Tempo nicht Schritt halten. Und ich glaube, das drückt es sehr gut aus. Wir haben oft die Gelegenheit, nicht auf unsere Seele zu warten. Wenn ich mich heute mit meinen Freunden und Bekannten und auch Verwandten unterhalte, das Bild gleicht sich. Viele sind total erschöpft. Es wird immer mehr von ihnen erwartet am Arbeitsplatz. Und das Arbeitsklima wird schlechter. Und sie wissen nicht, wie sie das packen sollen. Und sie merken, dass das kostet unwahrscheinlich viel Kraft. Da ist so eine große Müdigkeit, die sich auf sie legt. Dazu kommt die Angst, vielleicht zu versagen, den Ansprüchen nicht mehr gerecht zu werden, vielleicht den Arbeitsplatz zu verlieren. Also da kenne ich ganz viele, die mir das so erzählen. Viele Frauen, sie leiden unter der Doppelbelastung Beruf und Familie. Das wagt vielleicht keiner so auszusprechen. Es gibt manche, die, ja, das sind vielleicht Powerfrauen, die schaffen das ganz gut. Aber es gibt eben auch welche, und das sind nicht so wenige, die würden sich gerne mal ausklinken, die bräuchten mal eine Erholungszeit und würden gerne etwas daran ändern, wenn sie es könnten. Wir haben den Eindruck, wir werden gelebt, wir müssen funktionieren und es wird nicht danach gefragt, wie es uns geht. Das Leben kostet wahnsinnig viel Kraft und Energie. Und dann kommen noch die Erwartungen hinzu, die man an sich selber stellt. Und da liegt oft die Latte auch viel zu hoch auf, was man einfach von sich selbst erwartet oder auch die Erwartungen in einer Beziehung. Wir kommen uns so vor wie so ein Tellerakrobat im Zirkus, der von einem Teller zum anderen läuft, um ihn in Schwung zu halten. Und wie dem ein Teller fällt, dann fallen alle. Dann ist das Chaos perfekt. Das Bild vom Hamsterrad wird so oft bemüht. Wir befinden uns im Hamsterrad. Der Hamster, der handelt intuitiv, instinktiv. Der hat nicht die Fähigkeit, das, was er tut, zu reflektieren und drüber nachzudenken. Aber wir sind Vernunftswesen. Wir sind Menschen, die die Möglichkeit haben, auf unser Leben zu schauen und zu sehen, was läuft da eigentlich schief. Wir sind in der Lage, vielleicht die Weichen noch einmal neu zu stellen. Wir merken in solchen Momenten, das, was uns wirklich wertvoll ist, das haben wir so schnell aus den Augen verloren. Und uns fehlt diese Lebensfreude, Glück, Zufriedenheit. vielleicht merken wir auch, dass uns Orientierung fehlt. Wir haben irgendwie den Halt im Leben verloren. Und ich möchte jetzt mit Ihnen mal so gedanklich auf einen Berg steigen. Vielleicht gelingt uns das. Ich weiß nicht, wie hoch wir hier sind. Wahrscheinlich nicht so hoch im Rheinland. Es wäre gut, wenn wir mal so von oben auf unser Leben schauen könnten, wenn uns das gelänge, dass wir mal so ein bisschen Abstand bekommen von unserem Alltag und mal so von oben auf unser Leben schauen und gucken, welche Spur wir so hinterlassen haben. Wo kommen wir eigentlich hin, her und wo wollen wir hin und wo befinden wir uns gerade? Und die wichtige Frage, bin ich vielleicht in einer Sackgasse? Muss ich irgendetwas ändern? Werde ich das Ziel erreichen? Was sind denn meine Ziele? Was sind denn meine Werte? Wofür möchte ich denn eigentlich leben? Und wir haben die Möglichkeit, wenn wir das zulassen, das mag vielleicht erstmal auch schmerzlich sein, zu erkennen und zu verstehen, dass ich gar nicht auf dem Weg zu meinem Ziel bin, sondern ich muss eine Weichenstellung vornehmen, um das Ziel zu erreichen. Wo finde ich Orientierung für mein Leben? Wo finde ich Halt? Wo finde ich Glück? Wir sagen ja, wir haben Glück gehabt, ja, so ein Lottogewinn. Und wir denken, naja gut, dann das sehen wir als Glück, wenn uns Glück sozusagen zufällt. Aber Glück ist keine Glückssache. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Glück haben und glücklich sein. Ich habe meine Glücksvorstellungen sehr schnell korrigieren müssen. Ich war in verschiedenen Kulturen. Ich war in Afrika, ich war in Südamerika, bin öfter in Kasachstan. Und dort sind überall Menschen, die längst nicht den Wohlstand haben, den viele hier im Westen haben. Ich habe dort Menschen kennengelernt, die arm sind und die krank sind und die doch glücklicher und zufriedener sind, als wir hier sind. Woran liegt das eigentlich? Warum fehlt uns das Glück trotz Wirtschaftswachstum, trotz Wohlstand? Wir glauben heute, dass Lebensqualität und Glück vom Wohlstand, Gesundheit und Erfolg abhängt. Aber das ist eine fette Lüge. Glück bedeutet auch nicht die Erfüllung meiner Wünsche, sondern Glück hat etwas mit der Gesundheit unserer Seele zu tun und mit versöhnten Beziehungen und mit der Beziehung zu Gott. Der Glaube an Gott verspricht uns keinen Reichtum, noch nicht einmal Gesundheit und auch nicht Erfolg. Und vielleicht haben Sie das jetzt erwartet, dass ich mich hier vorne hinstelle und sage, wenn Sie an Gott glauben, dann sind Sie glücklich, dann läuft alles super in Ihrem Leben. Nein, das verspricht uns Gott selber nicht. Aber was er uns verspricht und was viel kostbarer und wertvoller ist, das ist innerer Frieden, Vergebung, Ruhe und Gelassenheit, unabhängig von äußeren Umständen. Eine begründete Hoffnung für die Zukunft, ewiges Leben. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich möchte heute Morgen eine Einladung aussprechen oder beziehungsweise weitergeben, die Jesus Christus ausgesprochen hat, der Sohn Gottes. Eigentlich könnte man sagen, sein ganzes Leben war eine Einladung, obwohl er gar kein Haus hatte, obwohl er die Leute nicht in seine Wohnstube eingeladen hat und Kuchen gebacken hat und Kaffee gekocht hat, so lädt Jesus doch sein ganzes Leben, war so eine offene Tür für alle Menschen. Man könnte sagen, er lädt die Menschen in das Reich Gottes ein, in einen Raum, in einen Beziehungsraum, in die Beziehung zu ihm. Und in diesem Reich Gottes, da herrschen andere Gesetzmäßigkeiten, nämlich Frieden und Gerechtigkeit. Sein Haus ist das Reich Gottes. Und dieser Jesus lädt alle ein, die müde geworden sind, die sich aufgerieben haben, die Kraftlosen und Hilflosen, in eine persönliche Beziehung zu ihm. Und ich möchte das einmal lesen aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ruhe für unsere Seele. Ich glaube, das ist die große Sehnsucht des Menschen. Innerlich zur Ruhe kommen, ein tiefer Frieden, im Reinen mit sich selber sein, mit seinem Nächsten, mit Gott. Das ist besser als 2 Wochen Mallorca. Diesen inneren Frieden, diese Ruhe für unsere Seele, ich glaube, das ist unsere Sehnsucht. Sie sucht Erfüllung. Die Bibel sagt, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Man könnte auch übersetzen durch Vertrauen. Wenn wir Gott vertrauen, seinem Angebot für uns vertrauen, dann haben wir Frieden mit Gott. Wann bekommen wir diesen Frieden? Hier im Text werden 2 Dinge genannt. Erstens, wenn Gott uns unsere Lasten abnimmt, und zweitens, wenn wir unser Leben unter seine Leitung stellen. Welche Lasten kann Jesus uns heute abnehmen? Ich weiß nicht, was Sie belastet und wie Sie hierher gekommen sind. Vielleicht haben Sie sich auf diesen Gottesdienst gefreut und doch gibt es Dinge in Ihrem Leben, von denen vielleicht niemand weiß, Dinge, die Sie belasten, über die Sie mit niemandem sprechen können, Sorge, die Sie quält, Dinge, die uns langfristig kaputt machen, die wir nicht ertragen können, die uns unsere Kräfte rauben. In der Bibel steht im Philipperbrief Kapitel 4, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Wussten Sie, dass so schöne Dinge in der Bibel stehen? Sorgt euch um nichts, betet um alles. Gott will uns diese Last abnehmen. Er will uns seinen Frieden schenken. Für mich bedeutet das Lebensqualität. Ich bin auch ein Mensch, der sich in bestimmten Situationen sorgt. Stehe manchmal morgens auf und dann stehen die Sorgen des Tages wie ein Berg vor mir. Und ich weiß nicht, wie ich das schaffen kann. Und Ihnen geht es wahrscheinlich auch oft so. Und es ist für mich ein Riesengeschenk, dass ich das Gott abgeben kann. Dass ich schon gleich, bevor ich aufstehe, wenn ich schon die Augen aufschlage, mit Gott reden kann und ihm diese Sorgen nennen kann und sie wirklich ihm vor die Füße werfen kann. Leg deine Sorgen bei Gott ab. Er sorgt für dich. In einer afrikanischen Sprache gibt es ein wunderschönes Bild. Sie sagen, wir waschen unsere Hände über den Sorgen. Wir kennen das von, wir waschen unsere Hände in Unschuld. Wir wollen damit sagen, ja, ich habe da nichts mit zu tun. Ich bin nicht schuldig. Und Sie wollen damit sagen, ich packe das nicht mehr an. Also die Sorgen, die ich einmal bei Gott abgegeben habe, da mache ich mir meine Hände nicht mehr schmutzig. Die packe ich nicht mehr an. Die sind bei Gott und die lasse ich bei Gott. Das hat für mich viel mit Lebensqualität zu tun, wenn ich das darf, wenn ich weiß, da ist ein lebendiger Gott, dem ich meine Sorgen immer wieder abgeben kann. Sorgt euch um nichts, betet um alles. Aber ich glaube auch, dass die größte Belastung unsere Schuld ist, weil unsere Schuld uns von Gott trennt und sozusagen vom Leben, das Gott für uns gedacht hat, abschneidet. Schuld belastet unsere Beziehungen. Sie belastet unser Gewissen. Aber ich glaube auch, dass es unbewusst Schuld gibt. Es gibt Dinge in unserem Leben, Fehlverhalten, das wir gar nicht wahrnehmen, wo wir gar nicht sagen würden, da bin ich schuldig geworden oder da habe ich irgendetwas falsch gemacht. Und doch ist es eine Tatsache in unserem Leben, dass dieses Fehlverhalten, was vielleicht zur Beziehungsstörung führt, zu Streit führt, dass uns das letztendlich belastet. Und dass wir davon Befreiung benötigen. Wir kennen doch das Thema. Ich kann nur sagen, wie es mir geht. Ja, wenn Streit da ist und das auch noch in der Familie, vielleicht mit meiner Frau, wenn Konflikte da sind, wenn man den Eindruck hat, da ist etwas unüberbrückbar, wenn man den Eindruck hat, wir kommen da nicht mehr zusammen, wie das schmerzt, wie das Beziehung zerstört, wie das Vertrauen zerstört, wenn Konflikte unüberwindlich sind. Und wir wissen, wie weh es tut, verletzt zu werden. Ablehnung zu erfahren. Wir wissen, was Hass ist. Wir kennen das Gefühl, gerne zurückschlagen zu wollen, uns zu rechtfertigen, zu verteidigen, Rache zu üben. Wir sprechen von Schuld in zwischenmenschlichen Beziehungen. In der Beziehung zu Gott sprechen wir von Sünde. Und ich weiß, das ist so ein heikles Thema. Es ist total interessant, mal zu schauen, was heute Leute unter Sünde verstehen. Ja, also Sünde so als moralischer Begriff, als Fehlverhalten, das sind vielleicht heute die Kinderschänder, definitiv. Ja. Das sind Sünder, das ist was ganz Schlimmes. Das wird geächtet von der ganzen Gesellschaft, ja, zu Recht. Die Bankmanager, Hedgefondsmanager, ja, nach der ganzen Euro-Krise und Finanzkrise und so, das sind die Sünder, ja, das sind die Schlimmen. So haben wir unsere Kategorien, was ganz schlecht ist. Oder wir verharmlosen Sünde. Ja, Frank Elstner hat letztens in einem Interview gesagt, seine einzige Sünde wäre, also er würde ganz gesund leben, seine einzige Sünde wäre, dass er ab und zu ein Glas Rotwein trinkt. Ja, wusste ich gar nicht, dass das Sünde ist. Und Leute sagen, ich habe meine Diät nicht eingehalten, habe ein Stück Kuchen zu viel gegessen. Das ist für sie Sünde. Aber wir müssen über dieses Thema reden, weil das viel mit Glück zu tun hat. David sagt, glücklich ist der Mensch, dem seine Sünde vergeben ist. Wenn wir ein reines Gewissen haben, wenn wir wissen, ja, wenn wir zugeben können, ich bin schuldig, natürlich bin ich schuldig, aber mir ist vergeben. Da hat jemand anderes für mich bezahlt. Das ist so wichtig, wenn wir über das Thema Glück reden. Und wenn Jesus sagt, dass er uns unsere Lasten abnehmen will, dann will er uns unsere Schuld abnehmen. Er ist am Kreuz dafür gestorben. Das ist die gute Nachricht, dass Gott die Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht kaputt geht unter der Last seiner Schuld und seiner Sorgen, sondern ewiges Leben hat, ein neues Leben geschenkt bekommt, einen Ort kennt, wo er mit seiner Schuld hinkommen kann und wo er mit seinen Sorgen hinkommen kann. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann meint sie, es gibt fünf verschiedene Begriffe. Ich mache es mal ganz kurz. Der erste Begriff bedeutet einen schlechten Charakter. Das kennen wir, wenn wir sagen, ja, der ist falsch, das ist ein falscher Typ. Ne? So falsche Menschen, die irgendwie links sind. Ja? Und dann der zweite Begriff, wenn wir das hat mit unserem Gewissen zu tun. Wenn wir etwas tun, von dem wir genau wissen, dass es eigentlich falsch ist und wir tun es doch. Ich glaube, das kennt jeder. Oder wir wissen, was richtig ist und tun es nicht. Das nennt die Bibel auch Sünde. Wenn wir bewusst unser Gewissen übergehen. Und das dritte und vierte, das ist so dieser moralische Sündenbegriff, wenn wir Gebote übertreten. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht die Ehe brechen und so weiter. Und wir übertreten die Gebote Gottes. Aber dann gibt es ein Wort, und darauf möchte ich hinauskommen, das ist kein moralischer Sündenbegriff. Und dieses Wort kommt am allerhäufigsten im Neuen Testament vor. Das ist ein relationaler Begriff, das heißt, es hat mit unserer Beziehung zu tun. Dass wir eine Beziehung, die Gott sich eigentlich gedacht hat, nicht leben. Das ist das Wort Hamartia, das kommt aus dem Sport, wenn man mit Pfeil und Bogen auf ein Ziel geschossen hat und vorbeigeschossen hat. Also das Wort heißt, übersetzt Zielverfehlung. Wir haben vielleicht etwas verstanden, aber wir leben ein anderes Leben. Wir leben an Gott vorbei. Gott hat uns dafür geschaffen, in Beziehung mit ihm zu leben. Gott wollte unser Glück. Er hat uns von Anfang an geliebt. Wir sind ihm immer noch wichtig. Und deshalb hat er auch diese große Rettungsaktion gestartet und hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt. Gott wird Mensch. Er wird einer von uns. Und jetzt wissen wir, dass Gott uns versteht. Und wir verstehen ihn. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dieser Jesus nimmt die Strafe für unsere Schuld auf sich. Nicht nur diese moralische Schuld, sondern für unseren Weg ohne Gott, für diese Zielverfehlung, dass wir sozusagen an dem Willen Gottes vorbeileben. Ich möchte es gerne zum Schluss noch ein bisschen praktischer machen. Ich habe vor einiger Zeit ein Seminar besucht mit dem Thema Für immer aufgeräumt. 20% mehr Effektivität im Büro. Und ich dachte, das ist mein Thema. Wenn Sie mein Büro sehen würden, dann würden Sie mir zustimmen. Wie kriege ich Ordnung in mein, nicht nur in mein Büro, ne, in mein Leben? Das ist ja so die große Frage, weniger ist mehr. Es gab drei Punkte, drei Schritte. Das erste war wegwerfen. Wer Ordnung schaffen will, muss wegwerfen und man braucht einen großen Papierkorb dafür. Und es gab eine hilfreiche Fragestellung, um zu entscheiden, was weg kann. Was du ein Jahr nicht in der Hand gehabt hast, nicht benutzt hast, kannst du wegschmeißen. Wirst du nicht mehr benutzen. Funktioniert auch bei Frauen vor ihrem Kleiderschrank. Was man ein Jahr nicht angezogen hat, kann weg. Vielleicht gibt es Menschen, die das nicht brauchen können. Ich habe das tatsächlich umgesetzt. Mit Hilfe meiner Frau und mit Hilfe eines guten Freundes ist so viel rausgeflogen an Büchern, an Kassetten, alles entweder aufbewahrt irgendwo auf dem Speicher, weil es mir wichtig war, oder verschenkt oder weggeschmissen, wie auch immer. Es hat tatsächlich funktioniert. Also der erste Schritt ist wegwerfen, der zweite Schritt ist, bleibt ja nicht mehr viel übrig, ne? Jetzt Ordnung reinzubringen. Also ein System da reinzubringen, in dem, was übrig bleibt. Und der dritte Schritt ist dann, dieses System zu pflegen. Ja? Also ein ordentliches das ist die Herausforderung. Ja? Man kann viel wegwerfen, man kann auch einmal Ordnung machen, System reinbringen. Aber jetzt dieses System zu leben, also das wirklich auf Dauer, mit Nachhaltigkeit, das ist die Schwierigkeit. Und mir ist eingefallen, dass diese drei Schritte genau das ist, was Jesus hier gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ihr mühselig und beladen seid, wenn ihr K.O. seid, wenn ihr unter eurer Last zusammenbrecht, dann kommt zu mir und ich nehme euch eure Last ab. Das heißt, Jesus hilft uns zu entrümpeln. Das, was wir nicht schaffen. Er geht mit uns in den Keller, ja, unseres Lebens, in die tiefen Schichten unserer Seele. Da, wo Verletzungen sind, da, wo Schuld ist, was vielleicht schon lange zurückliegt. Jesus hilft uns, er liebt uns. Wir brauchen keine Angst zu haben. Er starb für unsere Schuld. Das ist großartig. Er ist der beste Therapeut. Er ist der beste Seelsorger. Er ist Gott, der uns liebt, dem wir wichtig sind. Und er geht mit uns sozusagen in unsere Vergangenheit, in unsere Gegenwart, in unser Leben hinein. Und er räumt auf, er entrümpelt, er starb dafür am Kreuz. Und das ist so prima, wenn man so auf die letzte Kammer, wo sich der ganze Müll sammelt in unserem Leben, wenn wir die noch aufschließen und Jesus hineinlassen und merken, wie er aufräumt und wie Frieden in unser Leben einkehrt. Und dazu lade ich Sie heute ein, dass Sie das tun. Ob Sie schon lange an Gott glauben, ob das für Sie der erste Schritt ist. Lassen Sie Jesus in Ihr Leben rein und lassen Sie es zu, dass er Ihnen hilft, aufzuräumen und zu entrümpeln, das, was Sie alleine nicht schaffen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir zugeben, dass da Müll in unserem Leben ist, dann ist Gott treu und gerecht. Dann nimmt er diese Einladung an. Und er hilft uns, er vergibt uns, er entrümpelt unser Leben von diesem alten Müll und er schenkt uns ein neues Leben. Und dann geht es darum, Jesus sagt, stellt euer Leben unter meine Leitung. Das ist die Herausforderung. Nicht nur mal beichten, nicht nur mal so einmal, ein für alle Mal aufräumen, sondern Jesus sagt, stellt euer Leben unter meine Leitung. Und er gebraucht das Bild vom Joch. Das kennen wir vielleicht von die Älteren von früher, die anderen von Bildern oder vom Fernsehen. Und Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Das heißt, wir tragen ein Joch. Jeder trägt ein Joch. Keiner läuft irgendwie so herum. Die Frage ist nur, vor welchem Karren lassen wir uns spannen? Wer sitzt auf dem Kutschbock unseres Lebens? Bei wem machen wir uns zum Ochsen, wenn ich das mal so sagen darf? Da ist jemand, da ist etwas, was uns knechtet. Und Jesus sagt, schmeiß das weg und nimm mein Joch auf. Dich, mein Joch ist sanft, es drückt nicht, es passt zu dir. Das bedeutet, stell dein Leben unter meine Leitung. Ich weiß, wo es lang geht. Ich gebe dir Orientierung für dein Leben. Ich führe dich ans Ziel. Und darauf kannst du vertrauen. Und Jesus geht mit uns unter dieses Joch. Er trägt unsere Last. Das ist das Großartige. Er will uns nicht beherrschen, er will uns nicht knechten, sondern er möchte uns dienen. Der lebendige Gott kommt auf diese Erde. Er wird Mensch, um uns zu dienen. Wie großartig ist denn das? Er bestimmt das Tempo. Er bestimmt die Richtung. Und er bestimmt die Last, damit wir in unserem Leben nicht ausbrennen. Damit wir nicht am Ende feststellen, wir sind am falschen Ziel angelangt. Da wollten wir eigentlich nie hin. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie Ihr Leben unter die Leitung Gottes stellen. Dass sie Jesus Herr sein lassen über ihr Leben. Und dann kommt die Systempflege, der dritte Schritt. Dann geht es darum, in dieser Beziehung zu leben. Jesus sagt, lernt von mir. Wir können so viel von Jesus lernen. Wir können lernen, was es bedeutet, ein sinnvolles Leben zu führen. Die Prioritäten in unserem Leben richtig zu setzen. Die höchste Priorität ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Es kann uns nichts Besseres passieren, als wenn wir Gott als unseren Vater erkennen und wenn wir ihn lieben und ihm nachfolgen. Und so lernen wir von Jesus, was es heißt zu leben. Auch wie wir unseren Nächsten lieben können. Wie wir sinnvoll leben können. Was es heißt, in dieser Welt nicht nur für mich zu leben, sondern mein Leben einzusetzen, so wie Jesus das getan hat, zum Dienst für andere Menschen. Damit andere davon profitieren. Andere Menschen heil werden, gesund werden, Orientierung bekommen. Das macht Sinn. Es gibt ein schönes Bild und damit möchte ich abschließen. Ich liebe immer die Vergleiche, die Metapher, die Bilder, weil wir brauchen das, wenn es um so theologische Inhalte geht, um das verstehen zu können. Das steht im letzten Buch der Offenbarung. Da sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich einkehren und werde mit ihm gemeinsam essen. Essen war damals nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern Essen bedeutete in dieser orientalischen Kultur damals Lebensgemeinschaft. Es bedeutete viel mehr als einfach mal nur Essen, sondern da war eine innige Gemeinschaft. Und das will Jesus. Und er sagt, ich klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst, dann mach die Tür auf. Jesus bricht nicht in unser Leben hinein. Es ist eine freiwillige Sache. Aber er klopft an, so dass wir es hören können. Wir können es wahrnehmen, dass Gott da ist, dass er in unser Leben hineinspricht. Und jetzt ist es an uns, dass wir die Tür unseres Herzens, unseres Lebens aufmachen und sagen, komm, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Nimm meine Last, meine Sorgen. Du weißt um alles. Ich leg dir alles hin. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich komme heute zu dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich stelle mein Leben unter deine Leitung. Ich möchte jetzt ab sofort in dieser Beziehung mit dir leben. Ein sinnvolles Leben. Ich möchte am Ziel ankommen. Und das ist das ewige Leben. Amen.